Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen ersten Podcast-Folge. Unser erster Interviewgast ist Herr Christoph Almering. Er ist Geschäftsführer der Euregio. Doch was macht die Euregio eigentlich? Die Euregio ist ein deutsch-niederländischer Verband, welcher beidseitig die Interessen grenzübergreifend zusammenarbeitet. Das bedeutet, auf deutscher Seite zählen die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen dazu. Auf niederländischer Seite sind es Gelderland, Overijssel und Drenthe. Gemeinsam bildet diese fünf Bezirke das Netzwerk der Euregio und ist in vielen coolen Projekten grenzübergreifend in der Zusammenarbeit. Doch bevor ich euch jetzt mehr über die Euregio erzähle, fragen wir doch einfach den, der sich dort gut auskennt. Herrn Christoph Almering, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor.
Ja, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen, ein Hallo. Ja, mein Name ist Christoph Almering, ich bin 56 Jahre alt, ein Kind unserer Grenzregion aus Ahaus. Bin auch in Ahaus aufgewachsen, von Hause aus eigentlich Journalist, habe Politikwissenschaft, Germanistik, Anglistik studiert, habe lange Zeit bei verschiedenen Zeitungen in Deutschland als Journalist gearbeitet und habe dann irgendwann mal die Schreibtischseite gewechselt in Richtung Politik und Verwaltung und seit 2017 bin ich jetzt Geschäftsführer der Euregio.
Und auf der anderen Seite Luz Gabe Schmidt, deutsch-niederländische Autorin, letztes Jahr das Buch Nicht mehr Schweigen veröffentlicht, absolute Europäerin, absolut überzeugt von der europäischen Idee. Luz, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir.
Ja, also ganz ist natürlich in Anfang von den Podcasts schon bekannt, was so etwas von mir bekannt ist, so weiter. Aber was mit Europa zu tun ist eigentlich das Allerwichtigste, würde ich sagen. Das war die erste Begegnung, ich als Niederländerin in Amsterdam damals, wo ich einen deutschen Freund hatte. Und das war für mich etwas sehr Schwieriges, weil wir konnten noch nicht mal Deutsch sprechen. 1969 war es nicht möglich, in Amsterdam Deutsch zu sprechen. Und das war eigentlich so der erste Anfang, wo ich merkte, der Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ich war noch sehr jung damals, aber für mich war das eigentlich die Erfahrung mit Deutsch-Niederland, niederländische Sachen. Das wollte ich so eben erklären. Also das war für mich das Wichtigste.
Gehen wir über zur ersten Frage, die Errungenschaften der Europäischen Union, insbesondere das Beispiel der offenen Grenzen. An diesem Beispiel wird die Arbeit der Euregio sehr deutlich. Als grenzüberschreitendes Verband arbeiten sie tagtäglich im deutsch-niederländischen Bereich. Luz Gabe Schmidt schreibt in ihrem Buch, dass die EU die beste Institution unserer Zeit ist, beziehungsweise die Grenzen die Narbe der Geschichte sind. Wie würdet ihr dieses Zitat interpretieren? Was bedeutet das für euch?
Ja, ich glaube, dass gerade diese Metapher, dass Grenzen die Narben der Geschichte sind, ganz viel aussagt. Narben sind etwas Sichtbares, erinnern an Wunden, die einmal geschlagen wurden, schmerzen auch noch manchmal. Das ist auch tatsächlich heute noch so. Was aber für uns ganz wichtig ist in einem zusammenwachsenden Europa, in einem Europa ohne Grenzen ist, dass wir die Grenzen heute immer stärker als etwas Verbindendes und nicht mehr als etwas Trennendes begreifen und begreifen wollen. Das ist etwas, was wir gerade bei uns in der Euregio, immerhin der ältesten Euroregion Europas, der ersten, 1958 gegründet, immer wieder beherzigen und auch weiter vorantreiben wollen, die Grenze als etwas Verbindendes zu begreifen und vielleicht auch stärker noch auf die Chancen, die wir in einer Grenzregion haben, zu schauen, als auf die großen Herausforderungen oder Probleme, die es natürlich nach wie vor gibt. Das ist auch deutlich, wenn wir auf die Gesetzgebung einmal einen Blick werfen, dann sehen wir, dass wir noch sehr viele Herausforderungen und Aufgaben haben. Vor allem aber haben wir auch sehr viel Potenzial und sehr viel Chancen in unserer Region und deswegen ist das Verbindende wichtig. Aber wir wissen natürlich auch, und daran müssen wir auch immer wieder erinnern, dass Grenzen tatsächlich auch Narben sind, die an Wunden erinnern.
Sehr schön finde ich das. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich, wie man wieder sagt, das ist etwas Verbindendes. Und ich habe das dann erfahren, wo ich dann wirklich an der deutsch-niederländischen Grenze wohnte. Und so weiter, wie ich meine Kinder dann zum Beispiel so aus, in, zu der Kita brachte in den Niederlanden. Das war vor damals hier in Kronau, gab es noch kein Kita. Und das war ganz selbstverständlich, dass man über die Grenze konnte. Und noch deutlicher wurde das eigentlich für mich in dem Moment, wenn ich daran denke, an den Feuerwehrgeschichte, der ganz große Brand in zum Beispiel in Enschede, den Feuerwerkfabrik. Und ich muss ehrlich sagen, was da passierte in der kurzen Zeit, man brauchte nicht mehr nach Düsseldorf zu fragen. Das war eigentlich auch das ganz Tolle. Das ist also sofort, auf, es war auf einem Samstag, also war normalerweise also auch schwierig gewesen. Sie haben sofort alle reagiert, deutsch-niederländisch und umgekehrt. Aber dass das ein Feuerwehr zusammenarbeiten konnte, hat keine Idee, dass man einfach da vorher schon geübt hat, war der Durchschnitt von den Löschschlauchen. Die waren unterschiedlich und da musste ein Stück dazwischen, um dass man wirklich zusammenarbeiten konnte. Und das denkt keiner dran, was für unglaubliche Schwierigkeiten das früher schon war. Und das sind so für mich immer Beispiele. Es sind immer kleine, ich sag mal, das kleine Grenzverkehr, was extrem gut läuft in der deutsch-niederländischen Seite, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ist so viel passiert. Krankenhaus, wenn ich an ein Krankenhaus denke, deutsch-niederländisch, das ist also ein beste Beispiel, was es gibt, dass man wirklich in der deutschen Seite an Kronau, in der Stadt Kronau, zum Beispiel den Kinderabteilung geschlossen hat und das ist in Enschede davor benutzt und dass man einfach mit einem Hubschrauber eben drüber fliegt und man könnte den Kindern sofort dahin bringen. Es ist unglaublich, was das bedeutet, weil wir denken auch nicht daran, dass das jetzt täglich passiert. Aber was noch dabei gedacht werden muss, dass man einfach auch die Krankenkassen das erstmal eigentlich zugestehen müsste, was der eine und der andere bezahlt. Das war ganz schwierig. Diese Verhandlungen, kann ich mir noch erinnern, die waren extrem schwierig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Beispiel finde ich immer wieder, was da läuft vor der kleinen Grenzverkehr, was es bedeutet für einen Bürger in einer Ö-Regio zu wohnen, dass man eigentlich keine Grenze mehr spürt und dass die Verbindung mit Deutsch-Niederländisch so deutlich ist. Das ist jetzt noch mehr geworden in dem Sinne, dass ich das auch weiß, dass selbst das Militär jetzt zusammenarbeitet. Das habe ich ja auch noch nicht gewusst. Aber das passiert so extrem viel und so eine tolle Sache.
Luce, ich glaube, genau die Punkte, die Sie da ansprechen, diese Dinge des täglichen Lebens im Zusammenwachsen, das zeigt eigentlich, wie weit wir in Europa tatsächlich gekommen sind in all den Jahren. Und das ist tatsächlich eine der größten Errungenschaften, die wir haben. 80 Jahre in Frieden leben, ich sage sowieso immer, die EU ist das größte Friedensprojekt der Menschheit. Das hat es so in dieser Form noch nicht gegeben. Aber das, was die EU auch wirklich geleistet hat, ist ja, dass die Menschen über die Grenze zusammenkommen, zusammenwachsen. Das ist dann eben... Das Beispiel Feuerwehr ist gerade genannt worden, das Beispiel Krankenhaus. Das macht es den Menschen an der Grenze leichter. Und da müssen wir ja hinkommen, dass wir die Grenze eben dann tatsächlich auch nicht mehr als etwas Trennendes, sondern als etwas Verbindendes empfinden. Es darf eigentlich gar keine Frage mehr sein, dass man Feuerwehreinsätze über die Grenze fährt, wenn es die Sache erleichtert. Es darf keine Frage mehr sein, ob ich mein Kind nicht 5 Kilometer weiter in ein Krankenhaus bringe, auch wenn es auf der anderen Seite der Grenze liegt. Das müssen wir schaffen. Das haben wir aber vor allem geschafft, weil die EU, weil Brüssel, wird ja immer sehr, sehr skeptisch gesehen, dafür auch die Grundlagen geschafft und geschaffen haben und geschaffen hat. Da müssen wir auch weiter für kämpfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist etwas, wo wir jeden Tag hart für arbeiten und kämpfen müssen.
Ja, finde ich auch. Und das ist eigentlich auch eine ganz tolle Geschichte, dass man eigentlich kämpft für ein gemeinsames Europa. Ich bleibe einfach wieder sagen, das ist unglaublich. Und dieses Beispiel, was ich natürlich jetzt sage, bei der deutsch-niederländischen Grenze, dann wissen wir ja auch, dass wir selbst an der französischen und spanischen Grenze auch so ein Krankenhaus genau auf der Grenze liegt und dass das auch selbstverständlich ist. Und das ist natürlich auch das, was ich das Schönste finde, dass man wirklich ein Europa der Bürger bekommt. Und das ist eigentlich mein Weg, dass es immer wieder von unten kommen muss, vor den Bürgern, weil das ist für mich das Schönste.
Mit Blick auf die gesundheitliche Versorgung. Das Beispiel Corona liegt noch nicht allzu lange zurück. Und hier wurde uns ganz deutlich aufgezeigt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Corona-Fällen, wo schnell und wo schnell Betten und Krankenhausleistungen zur Verfügung gestellt werden mussten, der Ablauf reibungslos funktioniert hat. Wie ist eure Erfahrung dazu? Wie war die Arbeit für euch in der Corona-Zeit?
Also Corona war natürlich die große Nagelprobe für Europa und auch für die Grenzregionen. Wir haben wirklich in dieser schweren Krise sehen können, dass es auch wirklich funktioniert. Sie haben es angesprochen, wir haben es möglich gemacht oder es wurde möglich, dass wir relativ schnell reagieren konnten, dass wir den Notstand auf der anderen Seite durch Möglichkeiten auf der einen beheben konnten. Das ist nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Dazu ist es eben erforderlich, dass die Basis dafür, für dieses Zusammenleben und dieses Zusammenarbeiten überhaupt geschaffen wurden. Und diese Voraussetzungen haben wir geschaffen in langen Jahren der Kooperation. Corona, wie gesagt, war die große Nagelprobe. Ich glaube, dass wir sie in den Grenzregionen, insbesondere in unserer Grenzregion, sehr gut bestanden haben. Zumal, wenn wir darauf blicken, dass wir die einzige oder mit einer anderen Grenzregion von 39 Schengen-Grenzen waren, die ihre Grenzen offen gehalten haben. Denn das war auch keine Selbstverständlichkeit in Corona-Zeiten in Europa. Da haben wir gesehen, wie schwierig das dann tatsächlich plötzlich ist, wie fragil das ganze Konstrukt ist. Wir haben durch wirklich sehr intensives und leidenschaftliches Arbeiten es geschafft, dass die Grenzen offen bleiben. Und das war auch ganz wichtig. Wenn man mal schaut, wie eng verwoben wir inzwischen in der Grenzregion sind, die Menschen, wenn es darum geht, an die Arbeit zu kommen. Selbst Schüler, die auf der anderen Seite der Grenze zur Schule gehen oder dass ich meine Angehörigen auf der anderen Seite der Grenze versorgen muss. Dann war das plötzlich durch Corona mit Riesenhindernissen verbunden. Und diese Hindernisse galt es zu überwinden und das haben wir tatsächlich geschafft. Und das hat wirklich gezeigt, wie eng wir schon zusammengehören und dass wir schon eine Region sind.
Weil ich finde auch das Wohnen, was Sie sagte, weil viele Niederländer doch dann in Deutschland wohnen, das ist ja auch da, aber Schule teilweise noch in den Niederlanden wieder besuchen, weil das Wohnen in den Niederlanden so viel teurer ist, das weiß keiner fast und versteht auch keiner. Aber dass das natürlich automatisch für den extrem schwierig war, weil sie wohnte in Deutschland und haben die Kinder dann in der niederländischen Schule gehabt und so weiter und so fort. Das war immer wieder, oder auch umgekehrt. Aber es ist meistens so, doch so gewesen, dass dieses Aufbleiben von den Grenzen fand ich etwas extrem Tolles, weil das war auch mutig. Ich weiß, wie viel Menschen auch, niederländische Menschen auch in Krankenhäusern in Deutschland lagen. Und das schönste Beispiel, wie einfach auch mal was Nettes, eine nette Geschichte ist, dass also der Bürgermeister von Enschede und der Bürgermeister von Münster sind so und so sehr gut befreundet. Die haben sich auch schon mal ausgetauscht, was ihre Arbeitsstelle angeht. Aber durch das, sehr viele Niederländer aufgenommen worden sind, zum Beispiel nicht nur in Grenzregionen, weil das war also sehr, auch in Corona zum Beispiel, aber auch in Münster in den Uniklinik. Und das Schönste fand ich davon bei, dass man sich dann bedankt, so wie den Niederländer sich dann bedankt hat. Das war also der Bürgermeister, der hat dann 4000 neue Heringe, also den Krankenhaus in Münster geschenkt. Und das fand ich einfach so eine tolle Idee, dass man also sieht, wie eigentlich so die Zusammenarbeit schon über Jahrzehnte ist. Und das ist das Tolle.
Ja, ich denke auch, dass das schon mehr als nur eine Verbindung ist. Das ist schon auch sehr freundschaftlich. Ja, ich hatte es ja auch gesagt, wir mussten natürlich leidenschaftlich dafür kämpfen und waren dann am Ende auch die einzige Grenze im Prinzip, die offen geblieben ist. Wir haben natürlich auch in dieser Zeit gesehen, wo die Grenzlinie noch verläuft und was Grenze tatsächlich aber noch bedeutet, denn irgendwo ist sie ja dann tatsächlich auch noch vorhanden. Und ich habe mal gesagt, gut, das wurde zum Teil sehr skeptisch gesehen damals, diese Aussage, dass wir als Euregio natürlich auch Grenzen sichtbar machen. Aber das ist ja tatsächlich auch unsere Aufgabe. Wir müssen eigentlich auch zeigen, wo gibt es denn noch die Hindernisse durch Grenzen? Und die gibt es noch nach wie vor. Das haben wir natürlich auch in Corona-Zeiten gesehen. Und wir haben da auch festgestellt, wie viele Aufgaben wir auch noch haben, auch für die Zukunft. Wir sind nach Corona jetzt in einer neuen Phase des Arbeitens. Mobiles Arbeiten ist ein großes Schlagwort. Alles, was mit Ausnahmegenehmigung in Corona-Zeiten lief, Stichwort Homeoffice-Pflicht, war möglich durch Ausnahmeregelungen, die Ausnahmeregelungen laufen aus. Und jetzt sehen wir plötzlich, mobiles Arbeiten ist doch gar nicht so einfach über die Grenze hinweg. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir da Lösungen finden, dass wir auch diese Probleme irgendwann beherrschen, dass wir hier Lösungen schaffen, um wirklich gleichwertiges und auch gerechtes mobiles Arbeiten über die Grenze ermöglichen. Das sind Beispiele und das sind Herausforderungen, mit denen wir uns gerade herumschlagen.
Sehr spannender Austausch über den deutsch-niederländischen Bereich. Wenn wir jetzt das gesamte Europa denken, also den Staatenverbund von 27 Ländern, welcher 1957 als Wirtschaftsgemeinschaft quasi initiiert worden ist, 1992 mit dem Vertrag von Maastricht grundsätzliche Regularien in Kraft gesetzt hat, die Prozesse gestartet sind, die dann letzten Endes 2009 am 1.12. durch den Vertrag von Lissabon verbindlich geworden sind und quasi die Geburtsstunde der Europäischen Union in der Gesamtheit war, wie wir sie heute kennen. Was ist euer Mehrwert? Was ist was sind eure Gedanken zu diesem vereinten Europa, zu diesem 27-Staaten-Verbund? Was ist euch besonders wichtig an diesem Verbund?
Ja, ich glaube, dass es zu einer EU in dieser Form kaum eine Alternative gibt, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet. Es wird ja sehr viel darüber diskutiert, welche Möglichkeiten gibt es noch. Gerade mit Blick auf die Europawahl in 2024 werden neue Modelle plötzlich debattiert, die wirklich aus meiner Sicht höchst bedenklich sind. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass auch das Undenkbare plötzlich denkbar wird. Brexit, der Austritt Großbritanniens, und verbunden mit der Frage, wäre das auch in anderen Ländern oder durch andere Länder denkbar? Aus meiner Sicht ist das, ja, es ist natürlich denkbar, das Undenkbare ist denkbar, aber es ist wahrscheinlich dann der Anfang vom Ende des europäischen Grundgedankens. Und daher ist es für mich extrem wichtig, dass wir nicht nur bei der Europawahl, sondern grundsätzlich im europäischen Zusammenwirken alles dafür tun, dass wir dieses Zusammenwachsen massiv vorantreiben und es auch einfacher gestalten. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen noch zu kompliziert sind, dass wir zu wenig nachvollziehbar sind in dem, was wir in Europa machen, gerade für die Menschen. Die Menschen müssen noch besser die Mehrwerte erkennen. Und die Mehrwerte sind unzählig. Also wenn wir an freies Handeln, freies Arbeiten, freies Bewegen in Europa denken, dann gibt es doch dazu realistisch gesehen eigentlich keine vernünftige Alternative. Und daher kann ich nur davor warnen, dass wir da über Modelle nachdenken, die einen im Prinzip den Abbau der EU zum Ziel haben. Also da würde ich doch sagen, da müssen wir wirklich massiv und leidenschaftlich gegen ankämpfen.
Das finde ich nämlich auch, weil ich also nur immer eigentlich nur denke an gerade CO2. Wenn ich an einen Pole denke, wenn das also fast 80% noch, ich weiß nicht, wie viel es jetzt genau ist, aber noch wirklich mit Kohle zu tun hat. Und wenn man sich vorstellt, wenn wir hier in Deutschland unsere Hausaufgabe machen und wir wollen unter 2% kommen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann ein Pole in dem Sinne der Wind mal ungünstig steht, ich meine nur, es geht nur noch zusammen. Gerade wenn wir über die Natur sprechen und über alles, was so gerade mit CO2 zu tun hat, und denke ich immer wieder, oder die Erderwärmung, dass es damit zu tun hat, dass wir nur noch zusammen, wir können noch nicht mal mehr alleine, wenn man wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wie ich immer sage in Deutschland, das reicht nicht. Es muss nicht nur europäisch, es muss selbst weltgroß gemacht werden. Es geht auch nicht, weil auch an Europagrenze hört es irgendwie auf. Und ich denke, das ist das, was ich von Europa eigentlich das Allerschönste finde. Es geht nicht mehr alleine. Staaten und so weiter, wenn man solche Parteien sieht, die solche Dinge noch als Idee haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind sie wirklich, nach meiner Ansicht, ist es antik. Das ist rückwärts gerichtet. Und wenn wir vorwärts denken, geht es nur noch zusammen, weltweit, europaweit, aber dann auch weltweit. Es geht wirklich nicht mehr anders. Wollen wir Dinge retten, wie es jetzt dringend nötig ist?
Ja, Lucy, Sie sprechen ja im Grunde genommen die ganz großen Herausforderungen an, die wir auch tatsächlich nur global lösen können. Wenn wir sie global lösen können, ist es wichtig, dass wir als Europa eine starke Stimme haben, dass wir ein wirkliches Gewicht auch in diese Diskussion einbringen. Das können wir tatsächlich nur gemeinsam. Das gilt auch für andere Bereiche, im Wirtschaftsbereich. Deutschland ist die drittgrößte Handelsnation inzwischen weltweit. Ja, das klingt ja erst einmal wirklich bedeutsam. Aber Deutschland ist alleine im Wirtschaftsumfeld, im weltweiten Wirtschaftsgeschehen, gar nicht überlebensfähig und wettbewerbsfähig. Das muss man mal so deutlich sagen. Wir brauchen den Zusammenschluss in Europa, das Zusammenwirken in Europa, um überhaupt noch als Player global auch eine Rolle zu spielen. Und das ist eine ganz sachliche und nüchterne Betrachtungsweise. Das ist im Prinzip unemotional betrachtet die Realität. Und wenn wir davon Abstand nehmen wollen, dann werden wir sehen, dass wir irgendwann als kleine Parzellen im globalen Geschehen keine Rolle mehr spielen.
Ja, 100% recht, weil ich finde, wenn ich so daran denke, ich lese mal etwas vor, so was ich dann damals aufgeschrieben habe. Der EU ist der wichtigste Exportmarkt von den USA, Indien, Südafrika und Russland. Sie ist der zweitgrößte Absatzmarkt für China und Brasilien und der drittgrößte für Japan und Südkorea. Es geht gar nicht mehr anders. Und man muss wirklich sehen, dass will man das Kapital, und wenn ich dann an solche einige, ja, ich würde fast sagen, nur an der AfD denke und so weiter, Parteien, die wirklich aus der EU wollen, dann frage ich, wie geht das, wenn sie wirklich Kapital und so weiter sieht, wie es eigentlich, wir können nur noch zusammenarbeiten. Wir können gar nicht aussteigen und sowas Ähnliches oder Europa sollen wir wohl eben zeigen, was es ist. Und sie wissen nicht, was da alles für Arbeit schon hereingesteckt hat, seit eigentlich der Zusammenarbeit mit Europa. Es ist unglaublich, was eigentlich ein Europa erreicht hat. Und das wird immer viel zu wenig gezeigt. Ich finde, in Europa Besseres gibt es wirklich nicht, weil ich finde, wenn Länder das schaffen, was wir schon geschafft haben, das ist unglaublich, dass wir noch viel machen müssen. Das glaube ich auch. Da ist noch so viel zu tun. Wir haben jetzt gerade das schwierigste Problem, Migranten. Und da finde ich auch, seit 2015 ist da etwas liegen geblieben. Weil das ist eigentlich nicht eine Sache, dass Deutschland alleine das Problem hat oder das große Problem jetzt hat. Das hätte man eigentlich vorher lösen müssen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ein Land wie Polen, da sage ich ganz ehrlich, das über 98% katholisch ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, und keine Immigranten aufnehmen wollte. Ich fand es extrem, dass sie jetzt ganz viele haben aus der Ukraine, das konnte man nicht wissen. Aber vorher, 2015, fand ich das extrem, dass solche Länder, und muss ehrlich sagen, da fehlt auch ein bisschen die Führung von der Kirche wieder, wirklich, dass man nicht, und wenn wir Werte haben, dass es darum geht, um die Menschlichkeit. Und dann bin ich von Meinung, das muss man auch in Europa jetzt wirklich lösen. Das ist ein Problem, die nicht nur in Deutschland oder in anderen Ländern, es ist wirklich in Europa zu lösen, aber auch wieder weltweit. Vielleicht können wir es in den Afrika oder in andere Länder da lassen, in dem Sinne, dass wir dafür sorgen, dass wir eine gute Wirtschaft bekommen, dahin, dass die Menschen auch eine Perspektive haben.
Ja, also lustig sprechen ja genau die Herausforderungen unserer Zeit an, die wir auch tatsächlich nur europäisch lösen können. Migration, natürlich ist das ein Top-Thema bei uns in Europa. Es war lange Zeit, das muss man auch ehrlich sagen, so der große Elefant im Raum, der nicht angesprochen wurde. Das war ein Fehler. Ich glaube, dass wir jetzt gut daran tun, möglichst massiv das Problem europäisch anzupacken. Das können wir auch nur am Ende europäisch lösen. Das andere Thema, das große Thema natürlich, Sicherheit in Europa. Wir haben einen Krieg in Europa, unfassbar eigentlich, nicht in der EU, aber in Europa. Und natürlich brauchen wir auch eine Sicherheitsarchitektur, die uns auch wieder ruhig schlafen lässt. Ja, wir haben die NATO, aber wir sehen auch, wie brüchig auch dieses Konstrukt selbst sein kann. Wir wissen nicht, wohin Amerika in Zukunft gehen wird, welche Ambitionen die USA haben. Ich glaube, dass wir auch in Europa hier deutlich mehr dafür tun müssen, dass wir an einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur und Struktur arbeiten, an einer europäischen Sicherheitsstruktur. Da werden wir hin müssen und das können wir ja nur europäisch erreichen. Wir werden ein Stück unsicherer, wenn wir in Europa diesen Zusammenhalt verlieren.
Das glaube ich. Das ist in der Tat ganz wichtig, die Sicherheit gerade für alle Länder. Aber es ist auch eine sehr schwierige Zeit jetzt und ich sehe das eigentlich als eine Übergangszeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Es ist für mich immer wieder, dass Grenzen davor sind, dass man auch über Grenzen geht. Und der Mut zu haben, nach vorwärts zu gucken, immer nicht rückwärts. Wenn ich ein, denke ich jetzt, ein Russland sehe oder ein Putin, lass man nicht Russland sagen, aber ein Putin, die wirklich immer nur wieder nach seinem großen Zarenreich guckt, das ist alles rückwärts gerichtete Politik. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass es in Polen jetzt anders ist. Ganz deutlich, dass man wieder guckt, was die EU ist und so weiter und wieso. Und dass es natürlich in Ungarn noch immer die Frage ist, kann man so weitermachen? Und da bin ich auch immer wieder dafür, dass man in Europa vielleicht auch diese Möglichkeit hat, dass nicht nur eine das Sagen hat und dass es alles ausbremsen kann, dass man vielleicht mal so weit kommt, dass zwei Drittel Mehrheit vielleicht bestimmt, wie es dann weitergeht. Weil auch das ist ein Problem. Aber das sind Dinge, die geändert werden müssen. Aber wir sitzen in einer Zeit von Umbruch und das ist eine unsichere Zeit für viele Menschen. Und wenn wir jetzt etwas gucken nach Deutschland, ist immer ein Land, was immer gerne nach Sicherheit gesucht hat. Und das ist etwas anders als, ich sage mal, in Frankreich oder in Niederlande, die mit so einer Laissez-faire-Haltung auch nicht immer alles okay, das haben wir gesehen mit der Pandemie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Schöne ist, dass man eigentlich ein Deutschland hat, die immer gerne nach Sicherheit sucht. Und diese Sicherheit gibt es im Moment nicht. Und da kämen sie immer, jeder aller die Schuld. Und ich habe immer mit dieser Fingergeschichte, dann habe ich gesagt, das war früher, dann war es, sind es jetzt auch wieder die, kommt das wieder, diese Juden, dann ist es, sind es die Flüchtlinge, das nächste Mal ist es der Staat, dann ist es die Partei. Aber immer drei Finger, wenn man den Finger auf jemand weist oder auf diese Sachen, drei Finger weist auf einen selbst. Also tun wir etwas, wir müssen uns ändern. Und Freiheit und Demokratie kommt nur von uns.
Eine sehr spannende Diskussion, die hier, ein sehr spannender Austausch, der hier vorherging, mit Blick auf die europäische Idee, mit Blick auf den nächsten Sommer, mit Blick auf den 9. bis 13. Juni 2024, die anstehende Europawahl. Eine Wahl zwischen Zusammenhalt und Spaltung. Wo geht die Reise hin? Wir haben derzeitig zwei Fraktionen im Europaparlament, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, die EKR, die Europäische Konservative und Reformer, und die ID, quasi die Fraktion der Identität und Demokratie, wo auch die AfD sich selber zuzählt und die teils sehr radikale Ansichten verfolgen, mitunter sogar über den EU-Austritt nachdenken. Was würde das bedeuten? Was braucht es an starker Zivilgesellschaft, an einem starken Europa, um diese Szenarien zu verhindern und der europäischen Idee die Unterstützung weiterhin zu geben, die sie braucht, um diesen Staatenverbund zusammenzuhalten?
Europa braucht vor allem zunächst einmal die Überzeugung, dass es ohne Europa nicht geht. Das heißt, die Menschen müssen davon überzeugt sein, dass die Mehrwerte eines zusammenwachsenden und zusammengehörenden Europas deutlich bedeutsamer sind als das, was wir auf der anderen Seite hätten, nämlich wenn wir uns stärker abschotten. Ja, wir müssen uns dann vor Augen führen, und wir können ja mal die Unternehmen fragen, was sie davon halten, was es bedeuten würde, wenn wir diesen Zusammenhalt abbauen und vielleicht wirtschaftsprotektionistischer arbeiten und stärker abschotten, den freien Handel vielleicht unterlaufen. Das wäre natürlich mit erheblichen Nachteilen für unsere Wirtschaft verbunden. Und wir müssen einfach mal schauen, wie es uns gelingt, die Menschen davon überzeugen, dass das der falsche Weg wäre. Ich glaube, die Menschen sehen das insbesondere in den Grenzregionen sehr gut. Die Menschen sehen bei uns wirklich sehr gut, was sie von einem freien Europa haben, wenn sie über die Grenze arbeiten können, wenn sie über die Grenze handeln können, wenn sie im Bereich der Bildung freie Zugänge zu den Bildungseinrichtungen auf der anderen Seite der Grenze haben. Und dieses People-to-People-Denken, Luz, das, was Sie vorhin auch angesprochen haben, da, wo es wirklich darum geht, Menschen unmittelbar zusammenzuführen, was Alfred Moser, der große Pionier der Euregio, einmal als Krömelwerk, Mahel-Belangrei Krömelwerk bezeichnet hat. Also das alles, wenn Menschen zusammenkommen, das ist alles Krümelwerk, aber sehr, sehr wichtiges, das sind sehr wichtige Krümel. Wenn die Menschen erkennen, dass es dazu eigentlich keine sinnvolle Alternative gibt, dann bin ich sicher, dass sie im Juni 2024 auch die richtigen Entscheidungen für Europa und gegen die Spaltung Europas treffen werden.
Das glaube ich 100%, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir nur mal vor, wenn man den Brexit vor sich hat, einfach nur das Praktische. Wenn man aus Deutschland zum Beispiel aus der EU, so wie die AfD das erste Mal gedacht hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss man eigentlich lachen. Mit 7, 8 Grenzen, wenn wir haben, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet an Zoll. Wie jede Lastwagen da steht, das würde einfach nicht mehr gehen. Und wir muss ganz ehrlich sagen, und wenn man das gerade über den, unsere CO2 hat, es geht nicht mehr alleine, überhaupt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man aus einer großen Familie kommt, wie wichtig es ist, dass man Brüder und Schwestern hat. Und das ist auch, finde ich, immer so in Europa. Es ist so wichtig, dass man irgendwie in ganz Europa die gleiche Gedanken hat in bestimmte Sachen und trotzdem der eigene Autonomie behält, also als Staat. Und das ist für mich auch das Schöne, dass man eigentlich die extreme Vielfalt, ich sage immer, ich habe sie ja gesehen im Europaparlament, ich musste immer lachen, wenn man nach unten geguckt hat. Man konnte die Länder in seiner Art und Weise so von dem Mensch sein, die da waren, eigentlich sehen, in dem Sinne, dass ein Norweger kein Italiener ist. Und wenn man eine Franzose hat, die mit Händen und Füßen irgendwie da stand und redete und in Viertelstunde redete über, wie schön es war, dass die überhaupt da stehen durfte, dann hatte ich diese Lebensart von einer Franzose. Wie unterschiedlich die wieder ist, wenn man mit den Norwegen vergleicht und so weiter. Und dann denke ich immer, wie schön diese Vielfalt und wie schön die unterschiedlichen Menschen, die da sind. Und das wollen wir wirklich, wenn wir aus Europa treten. Sie haben es über die Wirtschaft. Aber die Wirtschaft kann, wenn man nur eine Brille auf hat, dann ist das die Wirtschaftsbrille. Und das hat auch eine AfD. Und dann haben sie das Allerwichtigste, was sie finden bei ihrem ganzen Programm, das ist nämlich die Wirtschaft. Wie kann man dann austreten aus Europa, wenn man das sieht? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nach meiner Ansicht mit zwei Zungen sprechen oder fast schizophren, wie man das so sagen darf, auf psychologische Art und Weise. Aber man kann nicht das eine und das andere wollen. Und das ist das, was ich extrem finde bei es austreten. Und ich bin so dafür, dass man noch mehr zusammenwächst. Weil ich finde, es muss nicht weniger, es muss mehr Europa werden.
Aber Luz, ist das nicht wirklich das Schöne an Europa, das, was Sie da gerade beschreiben? Diese Kulturunterschiede, die wir ja gerne behalten möchten. Es geht ja gar nicht darum, dass wir auch die kulturellen Grenzen verschwimmen lassen. Darum geht es ja gar nicht. Der Norweger ist der Norweger, der Italiener ist der Italiener und Deutsche und Niederländer sind Deutsche und Niederländer. Und diese Kulturunterschiede, die bereichern uns ja. Und hier würde ich auch den Teufel tun, da irgendwo die Grenzen verschwimmen zu lassen. Das ist auch gar nicht das Ziel von Europa. Das Ziel von Europa ist vielmehr, diese Kulturen unter einem Dach zusammenwachsen zu lassen, ohne dass man die Identität verliert. Und das ist doch das Schöne an Europa, dass es uns tatsächlich auch gelingt und seit vielen Jahrzehnten ja inzwischen gelingt. Und das eine kann man machen, ohne das andere zu lassen. Und ich finde das wirklich ein tolles Beispiel, was Sie da gerade auch nennen, im EU-Parlament, wenn man dort mit den vielen Nationen zusammensitzt und trotzdem eine Einheit bildet. Und da sollten wir auch weiter für kämpfen.
Und das finde ich auch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mal irgendwie eine wunderschöne Sache gefunden, das ging über Grenzen. Vielleicht ist das auch eine Idee für Abschluss. Ich kann es im Moment nicht so schnell finden. Das geht darum, dass man auf Grenzen lebt. Und wenn man auf Grenzen lebt und in oder mit Grenzen lebt, dass man den einen Fuß auf die Sicherheit hat und die Unsicherheit das Neue ist. Und eigentlich ist das immer wieder das Wichtigste ist, dass man wirklich nur das Neue, nur das Leben geht vorwärts. Und das Allerwichtigste, ich finde, mit Grenzen ist, und das ist auch die Wahrheit und die Suche nach was Neues und immer wieder weiterzukommen und zu werden. Und ich finde, das es ist eigentlich das Stückchen, was dann sagt, auch Wachstum bedeutet.
Wenn wir von der richtungsweisenden Wahl sprechen, proeuropäisch kann nur der Weg sein, den wir ab Juni 24 einschlagen. Richten wir abschließend den Blick in die Zukunft. Wie seht ihr, wie sehen Sie ein Europa in 10 Jahren? Wie wünschen Sie sich ein Europa in 10 Jahren? Und abschließend die Frage, warum ist es wichtig, im Juni 2024 zur Europawahl zu gehen?
Ja, ich glaube, die Wichtigkeit der Europawahl haben wir gerade schon genannt. Hier haben Menschen, und ich denke hier vor allem an junge Menschen, wirklich die Möglichkeit, Politik und vor allem Zukunft mitzugestalten und mitzuentscheiden, wohin die Reise geht mit Europa. Und unsere Reise muss in die Richtung gehen, dass wir weiterhin harmonisch zusammenwachsen. Da geht noch mehr. Wir können noch enger zusammenwachsen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns europäisch noch enger abstimmen, dass wir es einfacher machen. Luz hat es vorhin schon angesprochen. Wir haben noch zu komplizierte Mechanismen auf europäischer Ebene. Ich glaube, dass wir hier noch ganz viel vereinfachen und verbessern können. Und dann ist es, glaube ich, auch für den Bürger einfacher nachzuvollziehen, was der Mehrwert von Europa ist. Ich glaube, dass insbesondere der Punkt Frieden in der heutigen Zeit wichtiger ist denn je. Wir haben jetzt 8 Jahrzehnte auf dem Gebiet der Europäischen Union Frieden. Wir haben einen Krieg in Europa, aber in Europa haben wir nach wie vor Frieden. Und den haben wir, weil wir die EU haben. Wir sind zusammengewachsen, wir sind mit Völkern zusammengewachsen, die sich jahrhundertelang die Köpfe eingeschlagen haben. Und das ist eine Errungenschaft, die sucht ihresgleichen. Und das wäre mein großer Wunsch, dass wir im Sinne dieser Friedensordnung hier auch weiterhin Bausteine hinzufügen, die das auch für die Zukunft gewährleisten. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft für Europa. Und die jungen Menschen haben es in der Hand. Sie haben es vor allem, um auf die Europawahl zurückzukommen, in der Hand, wenn sie im Juni zur Europawahl gehen. Und da würde ich mir wünschen, dass es ein Ergebnis pro Europa geben wird.
Gebe ich dir 100% recht. Gerade die jungen Menschen müssen eigentlich wissen, wie wichtig dieses Europa ist. Und da komme ich auf etwas, was ich sehr wichtig finde, was auch mit jeder Wahl zu tun hat. Das ist eine Demokratie. Eine Demokratie hat nicht nur Rechte, man hat auch Pflichten. Und ich finde es als Europäerin, würde ich fast sagen, dass man die Pflicht hat, fast eigentlich wählen zu gehen. Und wenn man mit auch viele eine Sache nicht mit einverstanden ist, aber man kann überlegen, was man will. Und ich würde, vor mir ich das Kreuz setze, überlegen, ob ich eine Partei nehme, die aus der EU will. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als das, was entstanden ist. Weil ich habe es so nah, so extrem selbst hautnah empfunden, was es bedeutet, wenn man also wirklich, ich sag mal, nur wieder in Status fällt und so weiter. Und wählen gehen, finde ich, eine Pflicht. Und wer nicht wählen gehen, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, also eigentlich unter der Gürtellinie. Das finde ich nicht normal, dass man wirklich die Verantwortung anders abgibt und so weiter und so fort. Und wenn einige auch diese Demokratie in Frage stellen und so gerne so eine Diktatur werden, dann sage ich, es sei doch frei, dann geht doch so eine Diktatur. Aber ich sage ganz ehrlich, Freiheit und das, was wir haben, ist so ein großes Gut. Wir können hier alles sagen, wir dürfen auch auf die Straßen gehen und so weiter. Wir haben diese Möglichkeit. Und junge Menschen kann ich nur sagen, also wenn ihr was wusste, was es bedeutet, nicht frei zu sein, dann bitte geh einfach in eine Diktatur. Wenn ihr unbedingt einen starken Mann braucht oder irgendwie starke Führung, das ist nur Verantwortung abgeben. Ich bin dafür, dass man endlich mal wirklich wählen geht. Und nicht nur ein paar Prozent, nee, ich hoffe, dass es jetzt mal 80%, 90% wird.
Das war's für heute. Wir bedanken uns bei Herrn Christoph Eimering, Geschäftsführer der Euregio. Wir bedanken uns bei dir, Luz. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag. Dieser Podcast ist ein Beitrag der Medienwerkstatt Plating. We'll be right back.